Okay, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber irgendwie gebrechen mit dem. Ich mache mal nicht so. Ich möchte noch entschuldigen, dass ich frage, Sie mal nicht da war, mir ist das immer sehr peinlich. Und das heißt immer, das ist das erste Mal seit schon in 15 Jahren, dass ich krank war und eine Vorlesung nicht aufhalten habe können. Und das war mir sehr unangenehm, aber es ist halt und da kann man nichts machen. Ja, dann würde ich doch anfangen. Ich hoffe, ich kann mich noch korrekt erinnern, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich denke, das war. Okay. Ja, das ist ein Thema, das ich durchgängig immer wieder behandle in dieser Lehrveranstaltung, dass Bilder oder Visualisierungen etwas sind, was man gestalten kann und auch gestalten muss. Und dass das was Wichtiges ist und dass es dafür auch Richtlinien gibt und sozusagen Hinweise auch gibt, die man sinnvollerweise in dem Zusammenhang verwenden sollte. Und das ist Ihnen jetzt Vortrag, also das gehört so in diesen Bereich Anwendungsfelder im E-Learning hinein. Das ist so ein bisschen ein Destillat aus Arbeiten zur Gestaltung von Bildmaterial im Unterrichtsbereich, aber im Prinzip kann man das also auch übertragen auf irgendwelche anderen Bereiche, wo auch Bildmaterial gestaltet werden soll. Also auch wenn man ja für das Web irgendwelches Bildmaterial gestaltet oder so. Und da ist es wichtig, wie man Leute kognitiv in ihrer Arbeit unterstützt. Und das sind alles, also das sind jetzt glaube ich drei Richtlinien, die ich Ihnen erzählen werde. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Das soll wirklich nur beispielhaft sein. Also es gibt da sehr ausgefeilte, sehr lange Sammlungen von Richtlinien in diesem Zusammenhang. Und was ich Ihnen da gerne jetzt vortragen möchte, das sind Dinge, die wirklich also auch empirisch untersucht sind. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Es gibt im Zusammenhang auch mit der Gestaltung von Unterrichtsmaterial und auch mit visueller Gestaltung sehr viele Richtlinien, die ein bisschen so aus dem hohlen Bauch herauskommen und die eher dem Empfinden der Designer und Designerinnen entsprechen. Und das kann gut sein, muss aber nicht immer gut sein. Also das ist sehr oft vom subjektiven Standpunkt der Designer und Designerinnen abhängig und das kann unter Umständen durchaus auch sehr an den Bedürfnissen von Benutzern und Benutzerinnen vorbeigehen. Und in dem Zusammenhang, denke ich, ist es wichtig, dass man einfach die Leute wirklich fragt. Fragt euch das, wollt ihr das, versteht ihr das? Also das ist in dem Zusammenhang wirklich von zentraler Bedeutung, dass man solche Versuche macht, wirklich die Leute zu fragen. Das heißt jetzt nicht, dass dann immer die optimalen Visualisierungen oder die optimalen optischen Umsetzungen da herauskommen, aber ich denke, das ist ein besserer Ansatzpunkt, als sozusagen nur auf die Kreativität von Designern oder Designerinnen zu bauen. Das kann dann optisch sehr hübsch sein, aber das muss nicht immer in jedem Fall auch wirklich pädagogisch sinnvoll sein oder auch generell von der visuellen Gestaltung her sinnvoll sein. Und wie gesagt, das sind jetzt ein paar, also das ist jetzt wirklich eine eher willkürliche Auswahl, damit Sie einfach ein Gespür dafür kriegen, wie können solche Richtlinien ausschauen. Und das ist im Prinzip alles, alle drei Richtlinien sind empirisch belegt. Also da gibt es empirische Untersuchungen dazu, dass das sinnvoll ist. Heißt natürlich nicht, dass das jetzt in jedem Fall sinnvoll ist, das muss man dann im Einzelfall überprüfen. Das sind jetzt nicht. Das ist das Problem generell von Richtlinien beim Interface Design, dass sie viele Richtlinien haben, die unter Umständen kontextabhängig sind und die in einem Kontext sehr gut funktionieren und im anderen Kontext unter Umständen daneben gehen. Also das ist alles nicht ganz so einfach, aber das ist ein guter Ausgangspunkt und von da kann man sich weiterhandeln. Und wie gesagt, ganz, ganz zentral ist da immer wieder, dass man die Leute einfach fragt und fragt, fragt euch das, versteht ihr es, könnt ihr damit umgehen. Ja, die erste Richtlinie ist, das ist relativ detailliert auch schon. Also ich wollte auch eher detaillierte Richtlinien angeben. Es ist, also ich habe auch die Erfahrung in praktischen Projekten zur Gestaltung von Unterrichtssoftware die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit Informatikern und Informatikerinnen, die eher vom Software Engineering herkommt, wenn man mit denen arbeitet und denen Richtlinien in die Hand gibt, dann wollen die eher irgendwas Konkretes in der Hand haben. Also die wollen nicht so, also was weiß ich, es gibt zum Beispiel Es gibt in dem Zusammenhang eine recht bekannte Richtlinie von einem Mann, der William Wynne heißt, aber Sie müssen sich den Namen jetzt nicht merken, aber es ist im Prinzip ein recht bekannter Forscher in dem Zusammenhang und der hat zum Teil auch sehr, sehr allgemeine Richtlinien, mit denen Software-Designer und Software-Designerinnen unter Umständen nichts anfangen können. Wenn Sie wollen, wenn Sie das sehr schreiben, können Sie gerne auch die Tür zumachen, also das andere, das ist halt nicht heiß und wir sind nicht mehr so viele. Und das ist ein Problem, also was weiß ich, da gibt es eine Richtlinie, dass in dieser Sammlung von William Wynne eine Richtlinie, dass man bei Visualisierungen im Unterrichtszusammenhang darauf Rücksicht nehmen muss, aber das gilt natürlich auch für sämtliche andere Visualisierungen, sie müssen Rücksicht auf die Vorerfahrung der Leute nehmen und sie müssen davon ausgehen, dass die Leute aus dem, was sie an visuellem Material präsentiert bekommen, das ganz was anderes machen, wie das, was sie sich vorstellen. Also das ist auch das, was ich immer wieder in der Vorlesung erwähne. Wahrnehmung ist häufig konstruiert und das, was hinten beim Wahrnehmungsprozess rauskommt, unterscheidet sich häufig deutlich von dem Reizmaterial, das in der Umwelt so rund um uns herum ist. Und das hat der William Wynne damit gemeint, dass man sozusagen bei der Gestaltung von Visualisierungen im Unterricht sich überlegen muss, wie macht man das und was machen die Leute dann eigentlich auch draus. Und das ist aber eine ganz allgemeine Richtlinie, mit der letztlich Leute, die mit der Softwareentwicklung arbeiten, nichts anfangen können. Also da habe sogar ich Schwierigkeiten, jetzt spontan zu sagen, wie man sowas umsetzt und wie man das bei Visualisierungen berücksichtigt. Und in dem Sinn sind diese Richtlinien relativ konkret. Also das ist eine ziemlich detaillierte Richtlinie, was sie da vor sich haben. Und da geht es einfach nur darum, dass man zum Beispiel historische Sequenzen oder andere Sequenzen sich überlegt oder generell, dass man sich überlegt, in welcher Sequenz man optische Elemente am Bildschirm anordnet. Ich meine, das sind alles diese Richtlinien, sind alle unheimlich trivial, muss man so sagen. Und das sozusagen auf sowas zu kommen, auf so eine Richtlinie, ist gar nicht so schwierig. Das Schwierige ist immer, das umzusetzen. Also, klingt alles immer völlig offensichtlich und alle nicken dann und sagen, ja, natürlich, machen wir. Und so, aber wenn Sie dann in die Praxis gehen und schauen, wie setze ich das um, werden Sie sehen, dass die Leute das sehr unterschiedlich umsetzen. Aber ich denke, es ist zumindest ein guter Ausgangspunkt, dass man sich irgendeine sinnvolle Anordnung am Bildschirm überlegt. Also zum Beispiel eben bei Sequenzen. Man kann eben solche Sequenzen auch durch so Dinge wie Pfeile oder so hervorheben. Das ist generell, man kann so generell im Zusammenhang mit Visualisierungen, kann man Dinge durch irgendwelche optischen Elemente wie Pfeile oder zum Beispiel irgendwie Highlighted oder so, kann man Dinge hervorheben, wenn das in irgendeiner Form sinnvoll ist. So, das wäre Nummer 1. Das ist etwas, was mich immer begeistert, wenn man vom Mac auf den PC übergeht. Da passieren immer sehr seltsame Dinge. Aber ich hoffe, Sie können es trotzdem erkennen.
Ganz das ist ein Fülle-Lücke-Spiel, oder wie?
Ja, das irgendwie verstehen Sie sich nicht, würde ich einmal sagen. Irgendwie, Sie haben einen unterschiedlichen Zeichensatz, das nutzt nichts. Wenn Sie Dinge am Bildschirm anordnen, wenn Sie Dinge organisieren am Bildschirm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber das auch was ist, worüber ich seit vielen, vielen Jahren dauernd rede, es ist ganz wichtig, dass Sie Dinge in sinnvollen Einheiten zusammenordnen. Also das ist etwas, was ich in der vernetzten Lernen-Vorlesung immer mache, so einen Versuch, wo ich die Leute zuerst 10 oder 7 lernen lasse und ihnen dann diese Grafik zeige. Und da merkt man einfach unheimlich offensichtlich, dass man 10 oder 7 merkt, das ist wahnsinnig schwierig und diese Grafik schauen Sie sich einmal an und Sie haben es im Gedächtnis drin, weil es sinnvoll organisiert ist. Und wenn da diese Umlaute auch noch da sind, wäre es noch viel schöner. Also das ist etwas ganz Zentrales, versuchen Sie optisches Material wirklich sinnvoll zu organisieren. Es soll nicht nur schön ausschauen, sondern es soll einfach auch einen Sinn ergeben, weil je besser, je leichter verständlich der Sinn ist und je offensichtlicher der Sinn von etwas ist und je sinnvoller die Dinge probiert sind, und das ist auch das, was aus der Gestaltpsychologie kommt, Sie sollen Dinge sinnvoll probieren. Probieren ist ein unheimlich starkes Mittel der visuellen Gestaltung und die Sachen sollen nicht nur optisch nebeneinander sein, sondern die sollen auch inhaltlich zusammenpassen. Und es ist also völlig offensichtlich, also das ist sozusagen ist auch wieder trivial, muss man sich dann auch im Einzelfall immer wieder überlegen, was ist eine sinnvolle Gruppierung? Weil das muss, also eine sinnvolle Gruppierung hängt doch sehr stark dann vom Zusammenhang ab, indem sie irgendetwas präsentieren. Also auch am www ist die Frage, wie gruppieren sie zum Beispiel? Sie machen eine Website für irgendeine Firma, wie gruppieren sie das? Also das soll irgendwie ihre Produkte bewerben, wie gruppieren sie diese Produkte? Was, und da muss man überlegen, was suchen Kunden und Kundinnen hauptsächlich. Und ja, und danach muss man dann sinnvoll gruppieren. Also das ist sozusagen auch wieder allgemein völlig verständlich, wird jeder sagen, naja, und mitten und so. Im Einzelfall muss man das, sich das sehr gut überlegen und schauen, was ist überhaupt die Aufgabe von Leuten, die zum Beispiel Webseiten benutzen oder so, und wie kann ich die optimal unterstützen. Das zeige ich auch ganz gerne her. Ich habe an sich diese Dinge schon öfter erwähnt, dass also auch die Gestaltung von so trivialen Dingen wie diesen Excel-Grafiken, dass man sich das gut überlegen muss. Ja, das ist so eine gefakte Grafik, wo es um Nettoumsatz und Verkaufskosten einer Firma geht. Und die Frage ist, was schreibe ich sozusagen als Beschreibung zu dieser Grafik dazu? Und da können Sie zwei Strategien verfolgen. Die erste Strategie wäre, dass Sie dazu schreiben, also das ist jetzt eine Grafik, die beschreibt, was war das Nettoumsatz und Verkaufserlöse, also da ist das irgendwie ausführlicher beschrieben. Also das wäre sozusagen die erste, das wäre so deskriptiv und rein beschreibend. Sie schreiben dazu, diese Grafik beschreibt Nettoumsatz und Verkaufskosten einer Firma XY. Das wäre eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, die im Prinzip im Zusammenhang von Unterrichtssoftware eher empfehlenswert ist, und das ist auch empirisch belegt, ist, dass Sie das nicht nur deskriptiv machen, sondern dass Sie Anleitungen geben, wie man mit dieser Grafik arbeiten soll. Das ist jetzt eine sehr einfache Grafik, deswegen sind diese Anleitungen auch nicht wahnsinnig komplex. Sie könnten zum Beispiel hinschreiben, die beginnen Sie im Jahr 1974 und vergleichen Sie dann bis 1984, wie sich Verkaufskosten, obere Kurve und Nettoumsatz, untere Kurve entwickelt haben. Also man gibt den Leuten wirklich Anweisungen, was sie sich anschauen sollen, wo sie anfangen sollen, was sie vergleichen sollen und dergleichen Dinge mehr. Das ist jetzt natürlich wirklich ein völlig triviales Beispiel, aber Sie können sich sicherlich alle irgendwelche Diagramme vorstellen, die wesentlich komplexer sind und wo sowas wesentlich hilfreicher ist. Also im Zweifelsfall ist es durchaus sinnvoll, so eher aufgabenorientiert Grafiken und Diagramme darzustellen oder zu beschreiben, als das nur so deskriptiv zu machen, weil die Leute wirklich damit arbeiten. Also wenn dann nur steht, ja, Nettoumsatz und Verkaufskosten, sagt man ja, nett und so, und schaut sich das einmal kurz an und blättert weiter. Und im anderen Fall ist es so, dass sie den Leuten dann wirklich eine Aufgabe stellen und dass die Leute dazu motiviert werden sollen, dass sie das wirklich intensiv verarbeiten. Wie gesagt, das ist ein sehr einfaches Beispiel. Jedes komplexere Beispiel wäre dann zu schwierig zu erklären, aber ich denke, das Prinzip sollte daraus schon klar sein. Das ist natürlich etwas, was doch sehr spezifisch für den Unterrichtsbereich ist, aber es ist natürlich auch in anderen Zusammenhängen vorstellbar, dass man sinnvollerweise da komplexere Beschreibungen dazu gibt. Aber ganz allgemein, also das habe ich eh schon mindestens einmal, wenn nicht zweimal gesagt, ist es wichtig, dass man sich gut überlegt, wie man Diagramme beschreibt, was man drunter schreibt und wie man die Achsenbezeichnungen vergibt und dergleichen Dinge mehr. Also das ist ein nicht triviales Problem und das sollte man wirklich ganz generell danach streben, dass das für die Leute möglichst verständlich ist, weil Bildmaterial halt oft nicht für sich selber sprechen kann. Also vor allem solche abstrakten Dinge, die muss man beschreiben und die muss man auch ausführlich und wirklich gut erklären. Und meine Erfahrung ist, dass das auch im akademischen Bereich, das wird nicht gelehrt und darauf wird auch nicht so wahnsinnig viel Wert gelegt und deswegen ist das oft neigt ein bisschen dazu, verwirrend zu sein, dass irgendwelche Grafiken in Texten stehen, die man eigentlich nicht wirklich verstehen kann, weil die sehr schlecht beschrieben sind und wo man entweder sagt, habt's mich gern, ich lese weiter und kümmere mich nicht drum, oder wo man dann zwei Stunden sitzt und versucht zu verstehen, was in dieser Grafik eigentlich gesagt werden soll. Und das, denke ich, ist etwas, was man überwinden soll. Also man soll wirklich versuchen, Texte und Bilder gut zu integrieren und das zu einem eigentlichen Ganzen zu machen, dass die Leute das auch gut verstehen können. So. Ja, und damit möchte ich jetzt wirklich zur Informationsvisualisierung, endlich Informationsvisualisierung im engeren Sinn übergehen. Da kommen jetzt mehrere Definitionsversuche mit viel Text. Den Text können Sie sich dann auf den Folien in Ruhe durchlesen. Und ich meine, ich habe das ein bisschen redundant gestaltet, weil in dieser Definition, also normalerweise beschäftige ich mich mit Definitionen nicht so wahnsinnig ausführlich, aber die Definition finde ich relativ wichtig und deswegen habe ich das ausführlicher behandelt. Wie gesagt, das ist ein bisschen redundant auch auf den Folien, aber mir war das doch von großer Wichtigkeit und deswegen ist das sehr ausführlich geschildert. Es sind noch ein paar Zitate drunter aus irgendwelchen Büchern, die zum Teil auch auf der Webseite von dieser Vorlesung referenziert sind, die ganz spannend sind. Und das erste ist, was man in dem Zusammenhang, was wichtig ist, ist abzugrenzen zwischen, deswegen sage ich immer Informationsvisualisierung im Alien-Sinn, ist eigentlich ein sehr enger Bereich. Und ist auf alle Fälle einmal abzugrenzen von etwas, was man wissenschaftliche Visualisierung oder Scientific Visualization nennt. Und die Grenzlinie zwischen den beiden Bereichen ist manchmal etwas verschwommen. Das muss ich dazu sagen. Also es gibt einen Graubereich bei dieser Abgrenzung, wenn man Informationsvisualisierung und wissenschaftliche Visualisierung definiert. Und die Grenzlinie ist im Prinzip so, dass Sie unter wissenschaftlicher Visualisierung Dinge verstehen, Visualisierungen verstehen, die in gewissem Ausmaß räumlich sind und räumliche oder geometrische Eigenschaften der Realität noch immer wiedergeben. Das klingt jetzt einmal unheimlich kompliziert, aber ja, da habe ich mal ein Beispiel. Das wären zum Beispiel Wetterkarten. Also das wäre wissenschaftliche Visualisierung. Sie haben gewisse räumliche Eigenschaften der Realität und im Erhalten in der Karte. Also die Karte ist ja doch in gewissem Ausmaß eine analoge Darstellung, eine Landkarte ist eine analoge Darstellung des geografischen Raumes, in dem wir uns bewegen. Und die Größenverhältnisse, also das ist bei Weltkarten eine komplizierte Sache, weil da eine bestimmte Verzerrung immer dabei ist, aber das ist im Moment irgendwie nicht wirklich von Belang. Aber im Prinzip haben sie eine gewisse Analogie zur tatsächlichen Beschaffenheit des geografischen Raumes noch immer vorhanden auf dieser Wetterkarte. Also das ist etwas, was typisch für diese wissenschaftliche Visualisierung ist. Und wenn Sie vielleicht ganz an den Anfang der Vorlesung denken, da habe ich Ihnen so ein Bild von einem, also PET heißt das, diese Bilder von Gehirnaktivitäten gezeigt. Das wäre auch so eine wissenschaftliche Visualisierung. Also wo das Gehirn in seiner räumlichen Anordnung noch immer erkennbar ist. Also Sie sehen einfach, wie das Gehirn aufgebaut ist und können quasi mit Fingern darauf zeigen, diese Gehirnregion ist offensichtlich unter den und den Bedingungen jetzt aktiv. Also Sie haben sozusagen bestimmte räumliche Gegebenheiten, die noch immer wieder gespiegelt werden. Also das wäre wissenschaftliche Visualisierung und das ist im Prinzip, also es sind auch alle diese bildgebenden Verfahren, damit wir sehen, die Röntgen und alles, was davon abgeleitet ist und so, das wäre alles wissenschaftliche Visualisierung und alles, was in irgendeiner Form mit Geografie zu tun hat, also was sich irgendwelche Karten von Tiefe, von Seen oder so, solche Sachen. Also das würde alles in diesen Bereich der wissenschaftlichen Visualisierung fallen und das ist im engeren Sinn eigentlich nicht Informationsvisualisierung. Informationsvisualisierung ist, wie gesagt, ein wesentlich eingeschränkterer Bereich. Da haben Sie es hauptsächlich mit Dingen zu im weitesten Sinn mit abstrakten Daten zu tun. Also was weiß ich, wenn Sie denken an Finanzdaten, bei Finanzdaten haben Sie keine räumlichen Ausgangsgegebenheiten. Also irgendwo in einem großen Schrank, es macht nicht wahnsinnig viel Sinn, wenn Sie zum Beispiel irgendwelche Dollar-Banknoten irgendwo darstellen. Also das ist zwar irgendwie halbwegs räumlich und so, aber es hat keinen besonderen Erkenntniswert, wenn Sie das machen. Und bringt einfach nichts. Also Sie haben sehr abstrakte Geldmengen, das sind halt sehr abstrakte Daten. Oder was weiß ich, wenn Sie denken an Ergebnisse wissenschaftlicher Experimente, da kommen halt einfach Zahlen, da haben Sie Tabellen mit Zahlen, was weiß ich, wenn Sie denken an, ich weiß nicht, Therapeuten, an psychologische Tests oder so Intelligenztests. Das ist einfach nichts Räumliches. Also das widerspiegelt sozusagen diese Gegebenheiten nicht. Und in dem Sinne sagt man, Informationsvisualisierung ist etwas, was mit abstrakten Daten operiert. und wo dieser räumliche, geografische Zusammenhang einfach nicht mehr gegeben ist und wo Sie relativ willkürlich die Visualisierung wählen. Also wenn Sie an diese Wetterkarte vorhin denken, da sind Sie doch eingeschränkt, das ist eine Visualisierung, die nicht wirklich willkürlich ist. Also Sie haben natürlich einen Spielraum, auch bei diesen ganzen willkürlichen Verfahren in der Medizin. Das habe ich am Anfang schon gesagt, das ist natürlich so, dass man auch bei den wissenschaftlichen Visualisierungen jetzt nicht glauben darf, so schaut es aus. Also wenn Sie so ein PET-Bild sich anschauen, dann schaut das Gehirn ganz sicherlich nicht so aus. Und das sind gerechnete Bilder, also das ist sozusagen ist nicht so, sondern das sind sehr komplexe Algorithmen, die dahinter stehen, die unter Umständen auch fehlerbehaftet sein können. Also das muss man auch dazu sagen, diese größere Analogie bei der wissenschaftlichen Visualisierung verleitet oft dazu zu glauben, dass das wirklich ein quasi fotografisches Abbild der Realität ist, aber das ist nicht so. Also das ist so, dass man auch zeigen kann, dass bei diesen ganzen bildgebenden Verfahren in der Medizin bedeutende Fehlerquellen einfach sind. Also das ist nicht etwas, was man eins zu eins wie eine Fotografie nehmen soll, sondern so ist es auch. Das ist auch bei einer Fotografie nicht so. Also Sie können auch mit Fotografien sehr viel Irreführendes tun. Also man soll nicht glauben, dass diese wissenschaftlichen Visualisierungen jetzt objektive Daten sind. Aber es ist einfach in seiner Natur her ist es mehr der Fotografie verwandt, während die Informationsvisualisierung halt bei der Informationsvisualisierung wählt man dann die visuelle Darstellungsform sehr willkürlich. Und es ist etwas, auf das ich dann auch noch eingehen werde. Was sehr wichtig ist, das ist eine ganz zentrale Frage bei der Informationsvisualisierung, welche Form der Visualisierung wähle ich überhaupt? Wie stelle ich dieses sehr abstrakte Datenmaterial dar? Also jetzt stellen Sie sich vor, Intelligenzquotienten, wie stelle ich zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt ein triviales Beispiel, weil das kann man sich vielleicht vorstellen, also das ist relativ naheliegend, wie man das darstellt, aber wenn Sie sich an irgendwas Komplexeres überlegen, was für sich Sie wollen untersuchen, wie der Intelligenzquotient mit Persönlichkeitsmerkmalen mit 20 Persönlichkeitsmerkmale zusammenhängen oder irgend sowas und dann wollen Sie nur wissen, ob der Intelligenzquotient irgendetwas mit der Schulleistung zu tun hat, wobei ich fast vermuten würde, dass da kein Zusammenhang kommt. Ja. Wie auch immer. Also wenn Sie dann ein sehr komplexes Modell haben, da ist es dann schon tricky irgendwie, dass Sie eine entscheidende Visualisierung wählen. Also ich werde dann ein paar Beispiele auch noch zeigen für bessere und schlechtere Visualisierungen. Und das hängt damit zusammen, dass Sie mit einer größeren Willkürlichkeit operieren. Bei der wissenschaftlichen Visualisierung sind Sie doch durch die Analogie ein bisschen eingeschränkt in dem, was Sie machen können. Das Gehirn schaut halt einmal irgendwie so aus, wie es ausschaut. Und wenn jetzt dann irgendwie diese PET-Bilder, wenn da das Gehirn in seiner Form nicht mehr erkennbar ist, dann ist das nicht so gescheit. Und also wie gesagt, da haben Sie Constraints. Und das ist aber bei der Informationsvisualisierung nicht der Fall. Da haben Sie einen sehr großen Gestaltungsspielraum, was auf der einen Seite nett ist, weil sie viel machen können, aber auf der anderen Seite auch gefährlich ist, weil sie auch viel Unsinn machen können. Und wie gesagt, da muss man sich sehr, das ist meiner Meinung nach eine der wesentlichsten Aufgaben in der Informationsvisualisierung, Visualisierungen oder Mapping nennt man das dann, also Mappings zu finden, die wirklich den Daten auch adäquat sind. Also es gibt Mappings, die einfach auch an den Daten vorbeigehen und die von den Leuten nicht verstanden werden. So, ja, wichtig bei der Visualisierung ist auch, also das kenne ich auch. Das kenne ich auch von anderen Leuten, die über grafische Datenverarbeitung und Visualisierung reden. Es ist sehr verlockend, immer bei Visualisierungen immer nur an irgendwelche bunten Bilder zu sehen und sich durch die Bilder verführen zu lassen. Und also bunte Bilder haben einfach wirklich eine große Verführungskraft und wie gesagt, das soll nicht im Zentrum der Visualisierung stehen. Also das hübsche sehr zu zeigen, die Leute sind immer sehr begeistert und so, aber im Zentrum von Informationsvisualisierung soll der Erkenntnisgewinn stehen und soll stehen die Problematik, was kann ich mit dieser Visualisierung machen, wird sie verstanden und ist das wirklich eine gute Grundlage für Entscheidungen? Können Leute wirklich neue Informationen mitgewinnen? Das soll im Zentrum stehen und im Zweifelsfall ist es dann immer besser, eine einfachere Visualisierung, die nicht so schön und so bunt ist, zu wählen und eben auf diese Verlockung der vielen bunten Bilder zu verzichten. Und statt dass man sozusagen eine sehr ausgefeilte Visualisierung macht, die unheimlich komplex ist, weil jedes da und großartig und so, und eigentlich kann man das nichts ablesen. Also, wie gesagt, das ist immer teuflisch, weil das halt auch sehr verlockend ist, wenn man da mit Bildern operiert und die Computer und die Software, die Zugehörige sind ja inzwischen so mächtig, dass man sehr viele hübsche Dinge damit machen kann. Aber wie gesagt, man soll sich nicht total verlocken lassen davon. Das ist jetzt kurz sozusagen eine Einführung, weil ich ganz kurz auch noch darauf eingehen, später. Was sind eigentlich die Vorteile von Informationsvisualisierung? Und einer der großen Vorteile, ich meine, das ist an sich was auch wieder was ganz was Triviales, einer der großen Vorteile ist etwas, was man als externe Cognition bezeichnen könnte, also auch externe Kognition. Das ist gestern in der Nacht auch wieder ein Fehler passiert. Okay. Externe Kognition heißt, dass ich Hilfsmittel habe, die mir helfen zu denken. Ich sage es einmal so einfach. Und eines dieser Hilfsmittel, das uns allen völlig geläufig ist, ist bei der Multiplikation, dass ich das nicht im Kopf mache, sondern dass ich das auf Papier ausrechne. Das ist ein völlig triviales Hilfsmittel und da haben Leute mal untersucht, das war eher so eine informelle Untersuchung, wie lange dauert das, wenn ich das im Kopf mache und wie lange dauert das, wenn ich das mit Papier und Fleisch mache. Und da haben sie die Zeit aufgetragen in der Höhe und ich glaube, das sind Sekunden oder irgend sowas. Aber das ist einfach völlig offensichtlich, dass das wesentlich kürzer ist, wenn man das mit Papier und Fleisch macht. Und das ist halt so ein Vorteil von Visualisieren. Sie können Dinge nach außen verlagern, die man unter Umständen sonst im Kopf machen müsste. Das ist jetzt ein völlig triviales Beispiel, wieder, ich verwende irgendetwas völlig Triviales, weil das ist, wenn etwas Komplexeres oder das sinnfälliger ist, Ihnen darstellen, dann brauche ich für die Erklärung des Beispiels so lange, dass das fast keinen Sinn mehr macht. Aber wie gesagt, es ist einfach nur ein Hinweis. Also, Sie können einfach kognitive Last nach außen verlagern, wenn Sie Visualisierungen verwenden. So, ein historisches Beispiel. Im Prinzip ist Visualisierung etwas, diese Informationsvisualisierung etwas, was erst in den letzten 10, 20 Jahren entstanden ist in Wirklichkeit und sehr stark gebunden ist an die Existenz von leistungsfähigen Rechnern, die sowas überhaupt verarbeiten können. Es gibt aber schon sehr alte Ansätze zur Informationsvisualisierung und das ist ein historisches Beispiel, das ich sehr nett finde. Und zwar, das war ein Arzt, der Dr. John Snow, der diese Informationsvisualisierung verwendet hat, um zu analysieren, warum ein bestimmter Cholera-Ausbruch stattgefunden hat. Und was Sie da sehen, ist ein Stadtteil von London. Und die schwarzen Punkte sind die Todesfälle. Und Sie haben hier, da ist ein X, das ist da nicht so leicht erkennbar. Das ist eine Pumpe. Und John Snow hat aufgrund dieser Grafik festgestellt, dass die meisten Todesfälle um diese Pumpe herum stattgefunden haben. Also er hat das abgelesen aus diesem Diagramm, weil man sieht, wenn das irgendwie weiter weg ist, sind eigentlich relativ wenig Todesfälle. Irgendwo auf dieser Grafik ist auch eine Brauerei, wo ganz besonders wenige Todesfälle sind, aus Einsicht dem Gründen, weil die Leute dort offenbar alle nur das Bier getrunken haben und die Pumpen nicht verwendet haben. Aber wie gesagt, diese Pumpe hat er dann als eine besonders unheilbringende Pumpe, Wasserpumpe, identifiziert, ist abgeschaltet worden und darauf ist die Cholera in diesem Bereich merklich zurückgegangen. Also das ist wirklich ein ganz frühes historisches Beispiel, wo man also sehr viel und sehr sinnvolle Information aus so einer Visualisierung ablesen kann. So, dann ist etwas, also das werden wir jetzt einmal so auch mit ein paar Grundprinzipien der Visualisierung beschäftigen. Visualisierung ist, hat auch ein sehr starkes interaktives Element. Also diese spezielle Bereich der Informationsvisualisierung ist in dem Zusammenhang sehr wichtig, dass Sie mit diesen Dingen auch wirklich interagieren können. Das ist etwas, was vom Computer nahegelegt wird. Zeichnungen oder komplexe Grafiken können Sie auch auf Papier machen, auch sehr schön. Und, aber und sie haben einen großen Vorteil, wenn sie das interaktiv machen können, weil sie die Leute einfach auch mehr zum Mitdenken und zum Verarbeiten dieser kognitiven, dieser Information motivieren können. Zum Beispiel, ganz am Anfang, das ist A, haben sie völlig ungeordnete Daten, aus denen sie nichts ablesen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind Getreidearten, also ich weiß nicht, Weizen, erste Wochen und so weiter. Aber jetzt sind E, F, G, sind Arten der Kultivierung. Einsatz von Insekten, Schutzmitteln und wie viel Unkraut ich lebe, oder ob ich bewässere oder nicht, oder solche Dinge mehr. Und wenn es schwarz ist, ist eine bessere Ernte, und da kann man diskutieren darüber, ob das eine gute Wahl der Farben ist, aber wie gesagt, kann man debattieren drüber. Schwarz ist bessere Ernte und weiß ist schlechtere Ernte, also höherer Ertrag, niedrigerer Ertrag. Und zunächst einmal kann man aus dem überhaupt nichts ablesen, und dann nehmen sie sozusagen so eine Schere. Im Computer ist das natürlich nur eine imaginäre, virtuelle Schere, die sie dann nehmen. Sie schneiden das auseinander und versuchen das umzuprobieren und hoffen darauf, dass sie bessere Einsichten aus dieser Grafik gewinnen können. Und zuerst einmal schneiden sie es so reihenweise auseinander und probieren einfach die Zeilen um. Und da haben sie schon, was weiß ich, so Geschichten, dass das Getreide 1, 3, 8 zum Beispiel auf die Behandlungsmethode oder auf die Kultivierungsmethode A besonders gut anspricht. Also das ist, ich bin kein Landwirt und kann jetzt nicht sagen, was das für Auswirkungen hat, aber kann man schon vorstellen, dass das eine interessante Erkenntnis ist. Und dann können Sie dann das Umgekehrte auch noch machen, dass Sie das spaltenweise umprobieren, und diese Grafik E, die schaut dann schon ziemlich geordnet und übersichtlich aus, und das schaut dann schon so aus, wie wenn das wirklich ein regelmäßiges Muster wäre. Also wirklich die Getreidearten geclustert haben, die in irgendeiner Form in ähnlicher Weise auf bestimmte Kultivierungsarten reagieren. Also unter Umständen können Sie dann sagen, okay, die reagieren besonders gut auf Bewässerung, und in Gegenden, wo ich leicht bewässern kann, wird es sinnvoll sein, die einzusetzen. Und in Gegenden, wo es mit der Bewässerung sehr schwierig ist, weil man überlegen, ob ich diese Getreidearten einsetze oder so. Irgend sowas in der Art. Und das ist im Prinzip, also das ist erstens das, kommen Sie auf diese Art und Weise auf sinnvolle Clusterbildung. Und das andere ist auch, dass die Vorstellung ist, dass man mehr motiviert ist, sich mit diesen Dingen wirklich intensiv zu beschäftigen. Also das ist auch eine Vorstellung, die aus der Lernpsychologie kommt, wenn Sie sich irgendwas passiv anschauen und dann sagen Sie, aha, oho, und ja, und das weiß man auch schon, dann ist das etwas, was lang nicht so viel Einsichten vermittelt, wie, und das ist auch das, was ich gesagt habe, bei diesen Aufgabenstellungen bei der Beschreibung von Diagrammen. Also in dem Moment, wo Sie irgendetwas lösen wollen und sagen, okay, ich möchte jetzt herausfinden, dass, in dem Moment, wo Sie Hypothesen bilden, also das müssen, also solche interaktiven Visualisierungen bringen die Leute dazu, wirklich Hypothesen zu bilden. Und in dem Moment, wo Sie dazu motiviert werden, Hypothesen zu generieren, beschäftigen Sie sich automatisch wesentlich intensiver mit einem Stoffgebiet, wie wenn Sie nur passiv irgendetwas anschauen und sagen, ah, nette Grafik, interessant und weiterleitbar. Also das ist ein wirklich wichtiges Element bei dieser Informationsvisualisierung, dass Sie damit interagieren können und selber Hypothesen generieren können. Und dadurch werden Sie einfach viel mehr hineingezogen eigentlich auch in das Stoffgebiet. So, ja, das ist. Ja, und das ist, also man findet einfach da auch Sachen, die man zunächst gar nicht kommen kann. Also das ist ein wesentlicher Aspekt im Zusammenhang, dass man durch diese Hypothesenbildung, also es ist oft so, auch im wissenschaftlichen Prozess, dass man eine bestimmte Vorstellung davon hat, was bei einem Experiment zum Beispiel oder bei einer wissenschaftlichen Untersuchung rauskommt. Und damit gehen sie schon hinein, um diese Umgruppierung und auch generell dieses interaktive Moment in dieser Informationsvisualisierung kann aber auch dazu führen, dass man auf Sachen kommt, auf die man sich überhaupt nie gedacht hätte. Also sie handeln sich sozusagen auch schrittweise weiter. Das ist ein wichtiger Aspekt. Sie schauen sich einmal was an und sie kriegen irgendwie ein Gespür auch für die Daten und probieren halt herum, ohne dass sie ganz am Anfang wirklich präzise sagen könnten, wo sie eigentlich hinwollen. Also das ist sehr oft bei solchen Informationsvisualisierungen, die sehr stark interaktiv sind, dass sie einfach herumspielen und ausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Achsen umordne oder so, oder eben die Daten anders anordne oder so. Und sie spielen sozusagen damit herum und da kommen sie auf ganz, ganz neue Sachen drauf, wo sie sich ganz am Anfang gar nicht gedacht haben, das könnte daraus kommen. So, ja, Nutzen von Visualisierungen. Wie gesagt, Visualisierung sollte kein Selbstzweck sein, sondern es soll wirklich einen Nutzen bringen. Also, es ist häufig bei der, ich meine, es ist, Visualisierung hat sicherlich den allgemeinen Nutzen, dass es sehr häufig motivierend wirkt, weil die Leute sehr positiv auf Visualisierungen reagieren, aber es muss nicht immer, Visualisierungen müssen nicht immer sinnvoll sein. Also das ist etwas, was ich auch immer wieder versuche zu sagen, dass das wohl überlegt sein soll und man muss sich das präzise anschauen, was für einen Nutzen diese Dinge wirklich haben. Und es gibt einfach auch Visualisierungen, die im bestimmten Kontext einfach auch nicht nützlich sind. Und das, was ich Ihnen hier aufgeschrieben habe, sind, ist Nutzen von Visualisierung, also auch da in dem Zusammenhang gibt es psychologische Untersuchungen, die sich damit beschäftigt haben, was bringt Visualisierung eigentlich? Und bei welchem kognitiven, bei welchem geistigen, bei welchem Denkprozess werde ich da eigentlich spezifisch unterstützt? Das ist nicht ganz einfach, das zu definieren, weil das halt alles Dinge sind, die sich im Kopf abspielen und nachdem wir in den Kopf nicht reinschauen können, können wir das nur erschließen und das ist nicht ganz einfach, sowas zu erschließen, aber wie gesagt, es gibt Untersuchungen, die versucht haben, das irgendwie da rauszukitzeln. Und das ist etwas, was ich, ja, also ich habe einmal am Anfang diese 6 Nutzenaspekte Ihnen aufgelistet und die nächsten 2 Folien versuchen das etwas detaillierter darzustellen, was der Nutzen von Visualisierungen sein kann. Ressourcen, das habe ich am Anfang schon erwähnt, also was ein großer Engpass beim menschlichen Denkprozessen sind, ist die Begrenztheit des Kurzzeitgedächtnisses zum Beispiel, also dass sie sich einfach viele Sachen nicht merken können. Bei der Multiplikation, das habe ich am Anfang nicht gesagt, aber sozusagen das große Problem bei dieser komplexen Multiplikation ist ja nicht das Multiplizieren, sondern das große Problem ist, dass sie sich die Zwischenergebnisse nicht merken. Also das ist das, was sie da mit der externen Kognition unterstützen, das Merken von Zwischenergebnissen. Sie notieren sich die, weil sie sich weil sie die nicht im Kurzzeitgedächtnis behalten können. Und weil es keinen Sinn macht, dass sie die im Langzeitgedächtnis speichern, weil das was ist, was sie sinnvollerweise nach 5 Minuten eh vergessen sollen. Und da ist Visualisierung, spielt Visualisierung eine große Rolle, dass sie so eine Art externer Speicher sind, der das, die Beschränkung des Kurzzeitgedächtnisses zu überwinden sieht. Sie können auch große Datenmengen zum Beispiel dann sehr gut darstellen. Wir haben jetzt ein Visualisierungsprojekt, das ich nächstes Mal noch etwas ausführlicher darstellen werde, wo es um sehr, sehr große Datenmengen geht. Das ist im Rahmen eines Therapieprozesses ein Visualisierungsprojekt. Und das sind Leute, das sind Arzt und eine Therapeutin und die haben gesagt, auch ursprünglich war es so, also wir haben gemeinsam mit dem Nachbarinstitut von Professor Joy ein Projekt. Und da haben sich jetzt auch schon Visualisierungsmöglichkeiten am Computer, aber ursprünglich haben sie gearbeitet mit riesengroßen Tabellen, die sie an die Wand gebildet haben in ihrem Ärztezimmer. Also das war so, was weiß ich, 2 Meter lang und 1,5 Meter hoch oder so, riesige Tabellen bedeckt mit Daten. Und die eine Therapeutin hat dann gesagt, ja, das war irgendwie so, sie ist da vor diesen riesigen Tabellen an der Wand gestanden und hat sich das angeschaut und hat dann gesagt, ja, da ist eine Variable, die ist da oben irgendwo und da oben ist auch irgendeine Variable und die hat das Gefühl, die hängen miteinander zusammen. Und das ist letztlich, also da kann man keine, das ist ein Datenmaterial, wo man auch keine statistischen Verfahren eigentlich verwenden kann. Und das ist letztlich die einzige Möglichkeit, wie Sie mit solchen Daten umgehen können, wenn Sie keine Visualisierungen verwenden. Also Sie haben wirklich eine Wand voll mit einer riesigen Tabelle und gehen da herum und schauen und versuchen irgendwie da Regelmäßigkeiten oder Muster herauszukitzeln. Und da kann man sich sehr gut vorstellen, dass das für das Kurzzeitgedächtnis natürlich eine große Herausforderung ist, weil dann versuchen sie sich zu merken, irgendwie 7 oder 8 Variablen und denken sie, die könnten irgendwie alle im Zusammenhang sein und so. Und das ist halt einfach wahnsinnig anstrengend. Wenn sie da, was weiß ich, sie haben ein Muster, also die arbeiten mit sehr, sehr vielen Variablen und haben dann irgendwelche Muster, die unter Umständen aus vielen Variablen bestehen und jetzt sollen sie da vergleichen und schauen, hängen die irgendwie miteinander zusammen, diese Variablen oder nicht. Und das müssen sie sich alles im Kopf vermerken. Und das ist halt einfach ein Problem. Und deswegen sind sie zu uns gekommen und gesagt, hat sie nicht eine Visualisierung für uns, weil das einfach nicht wirklich ein professioneller Prozess ist. Und wir können uns vorstellen, dass das mit einer Visualisierung wesentlich vernünftiger geht. Also das wäre diese Geschichte mit den großen Datenmengen, die leicht dargestellt werden können. Sie haben natürlich die Möglichkeit, also Text, insbesondere gesprochener Text, ist aber letztlich auch gelesener Text, ist etwas, was seriell ist und was Sie auch nur seriell verarbeiten können. Und auch da vergisst man natürlich gleich irgendetwas, also Sie hören irgendwas und dann 5 Minuten später hören Sie etwas, was darauf Bezug nimmt und haben das aber, was Sie vor 5 Minuten gehört haben, auch schon wieder vergessen. Also das fördert natürlich auch das Vergessen sehr stark, wenn Sie diese serielle Verarbeitung haben. Bei Visualisierungen verarbeiten Sie sehr viele Dinge parallel, Sie haben irgendwie ein großes Bild und ja, man scannt sozusagen diesen Bildraum mehr oder weniger gleichzeitig. Und das ist auch an sich von der Physiologie der Wahrnehmung her, ist die visuelle Wahrnehmung etwas, was sehr stark parallel vor sich geht. Also wenn Sie sich vorstellen, wie das Licht auf die Netzhaut trifft, das sind parallele Prozesse, also dann arbeiten die Neuronen in der Netzhaut bzw. im Sehnerv, die arbeiten parallel und nicht sehr gut. Ja, also das kann man auch unterstützen auf diese Art und Weise. Dann, Sie haben schnellere Suchprozesse. Wieder dieses Beispiel mit den Leuten da im allgemeinen Krankenhaus, die sozusagen auf diesen Tabellen, auf diesen riesigen Tabellen Informationen suchen wollen. Und jetzt stellen sie sich vor, sie stehen da vor der Wand und denken sich fix, und da war doch diese Patienten, das war ganz spannend, und wo ist die denn nur? Und so. Und ist natürlich wahnsinnig schwierig zu suchen. Und was ich schon gesagt habe, durch geänderte Gruppierung können sie sowas zum Beispiel auch sehr gut unterstützen. Und es ist natürlich auch vorstellbar, dass sie diese Umgruppierungsprozesse haben. Also, ich nehme das jetzt vorweg, was Sie in der nächsten Stunde auch bringen, diesem Beispiel, weil sowas ist immer anhand von Beispielen wesentlich leichter erklärbar. Das sind anorektische Mädchen, also Mädchen mit Magersucht, die im allgemeinen Krankenhaus therapiert werden. Das sind relativ kleine Gruppen von Mädchen, die aber sehr häufig sehr große Fragebögen ausfüllen müssen, und zwar nicht einen, sondern mehrere, und da fällt unheimlich viel an Datenmaterial an. Und jetzt ist natürlich vorstellbar, dass man dann auch mit diesen Inkubierungen arbeitet und auch dadurch dann leichter Dinge findet, so dass man irgendwelche Muster auch leichter findet. Und wenn man das geeignet inkubiert, wenn man zum Beispiel Patienten mit einem ähnlichen Muster visuell nahe probiert, also wir werden dann auch verschiedene Visualisierungsformen im Zusammenhang zeigen, dann kann ich Phänomene auch leichter finden und ich kann aber auch, dass es sich eben eine einzelne Patientin leichter finden. Wenn ich weiß, die Patientinnen mit dem Phänomen XY, die sind im rechten unteren Eck oder so, dann finde ich die einfach auch leichter. Ja, und ähnliches, also Mustererkennung. Ja, wiedererkennen statt erinnern, das ist etwas, was allgemein in der Psychologie, das kennen Sie auch aus Ihrer Alltagserfahrung, dass es einfach viel leichter ist, Dinge wiederzuerkennen, statt sich daran zu erinnern. Ich habe noch mit MS-DOS programmieren gelernt und kann mich noch gut erinnern, wie ich da erinnern habe müssen, wie dieser Befehl und so gelautet hat. Und das ist halt mit dem Nüssen und so weiter, ist das halt auch heute alles viel einfacher, weil das leichter ist, weil ich, was weiß ich, wenn ich mich mal vertippe oder so, in MS-DOS ist das eine Katastrophe und das wurscht, ob ich da Krebsiglachse hinschreibe oder einen Befehl, wo ein Buchstabe falsch ist. Es ist auf alle Fälle falsch, oder ob ich irgendetwas in einem Menü auswähle. Also das ist wesentlich einfacher, eben weil Wiedererkennen wesentlich einfacher ist, statt sich an etwas zu erinnern. Und sozusagen in der Visualisierung können Sie dieses Wiedererkennen, diese Fähigkeit, diese gute Fähigkeit der Menschen, etwas wiederzuerkennen, das können Sie da nutzbringend anwenden. Was bei Visualisierung sehr, sehr wichtig ist, ist Abstraktion und Aggregation. Also das ist etwas, wo man sich, das muss man sich dann bei der Visualisierung auch gut überlegen, wie weit man, es ist so, dass es nur wenige Visualisierungen gibt, die tatsächlich mit dem vollen Datensatz arbeiten. Also die wirklich die kompletten Daten visualisieren. Es gibt sehr viele Formen der Visualisierung, wo die Daten sehr stark verdichtet werden und wo sie sozusagen nicht mit den einzelnen Daten arbeiten, sondern Dinge zusammenfassen. Also was weiß ich, wenn man sich vorstellt, dass man eine empirische, ich mache das gerne aus der Psychologie, weil das geläufig ist, aber stellen Sie sich vor, eine empirische Untersuchung in der Psychologie und Sie haben bestimmte typische Gruppen und fassen Leute in Kategorien zusammen und arbeiten dann eigentlich nur mit den Kategorien und nicht mehr mit den Daten der einzelnen Versuchspersonen. Also das ist sicher was sinnvoll ist. Und es gibt noch wesentlich größere Datensätze. Also wenn Sie an, ich weiß nicht, irgendwelche Wetterdaten oder so denken, das sind zum Teil Felder, die Sie irgendwie jetzt nicht im Sinne der Scientific Visualization visualisieren wollen, sondern im Sinne einer Informationsvisualisierung. Das heißt, Sie wollen irgendwie nicht eine Wetterkarte herstellen, sondern Sie wollen zum Beispiel Aussagen über den Klimawandel machen oder so. Da fallen Ihnen wirklich eine unglaubliche Menge an Daten an und wenn Sie da Muster visualisieren wollen, dann können Sie einfach nur aggregieren, weil einfach so viele Daten sind, dass Sie das gar nicht auf einem normalen Computerbildschirm visualisieren können. Weil man muss überhaupt dazu sagen, also das ist generell ein Problem, dass wenn Sie anfangen mit Visualisierungen zu arbeiten, dass Ihnen regelmäßig der Bildschirm zu klein wird und dass Sie sich eigentlich so einen Bildschirm wünschen und der noch zu klein ist. Also, man hätte das gerne so im Sinne von einer Umgebung, einer 3D-Umgebung. Ja, Aggregation, also Sie sind einfach häufig gezwungen, um die Dinge zu visualisieren, dass Sie sie auch aggregieren. Und sinnvoll ist auch, dass sie Dinge organisieren, also was weiß ich, zum Beispiel auf einer Zeitachse. So. Nutzen von Visualisierung, das habe ich jetzt versucht, irgendwie darzustellen, ich hoffe, ich kann das rüberbringen, wahrnehmungsmäßige Inferenz. Das ist in dem Sinn von großem Vorteil, weil wahrnehmungsmäßige Inferenz heißt, dass Sie Schlüsse aus Wahrgenommenen ziehen. Also, dass Sie keine logischen Schlüsse ziehen, sondern dass Sie das einfach auf den ersten, es gibt Dinge, die man einfach auf den ersten Blick sieht, also die optisch so dargestellt sind, und das ist etwas, was bei Visualisierungen einfach unheimlich attraktiv ist, dass Sie Sachen so visualisieren, dass Sie einfach nur hinschauen und sagen, ja, so ist es, ich sehe es, ich erkenne es. Und ich habe versucht, Ihnen ein Beispiel zu bringen, stellen Sie sich vor, Sie haben das nicht, sondern es kommt irgendwie jemand, der lang da, und ich meine, das ist jetzt ganz einfach, aber stellen Sie sich vor, Sie haben, also Sie versuchen, also das ist etwas, ein Problem, das Sie zum Beispiel bei Stundenplänen oder so haben. Oder überhaupt bei Arbeitsplänen oder so. Also da gibt es ja eine eigene Software, die sowas visualisiert, wie irgendwelche Arbeitsprozesse überlappen und wie sie darstellen können, welche Arbeitsprozesse von anderen Arbeitsprozessen abhängen. Und da haben sie sehr häufig sehr, sehr viele solche Zeitlinien, wo sie sich anschauen wollen, wie überlappt sich das und wie kann ich das optimal organisieren? Wenn Sie das jetzt versuchen, im Kopf zu jonglieren, stellen Sie sich vor, Sie haben 5 oder 6 oder noch mehr oder 10 oder 20 Arbeitsprozesse, die mehr oder weniger gleichzeitig stattfinden, wo Sie herausfinden wollen, welche Art dieser Arbeitsprozesse sich tatsächlich überlappen und wo Sie versuchen wollen, die Arbeitsprozesse so zu gestalten, auch müssen, die Arbeitsprozesse so zu gestalten, dass etwas, was zu einem Arbeitsprozess, wenn ein Output rauskommt, wäre die Voraussetzung für einen anderen Arbeitsprozess oder so ist. Da kommen Sie ohne solche Visualisierungen einfach nicht aus. Und das ist was, was man halt dann wahrnehmungsmäßige Inferenz nennt. Sie schauen sich das an, Sie sehen eben, das sind zwei Prozesse, Sie haben hier zwei Zeitachsen und das sind zwei Prozesse, die sich zeitmäßig überlappen. Und stellen Sie sich vor, das ist ein Arbeitsprozess und eigentlich ist das Ergebnis vom Arbeitsprozess da oben Voraussetzung für den Arbeitsprozess da unten, dann werden Sie sehen, da habe ich ein Problem. Und das ist natürlich also Zeit ist etwas, was sich da ganz, ganz besonders gut anbietet, weil Zeit etwas wahnsinnig Abstraktes ist und sehr komplex eigentlich kognitiv zu verarbeiten ist. Und uns ist es völlig so in Fleisch und Blut übergegangen und völlig selbstverständlich, mit diesen Zeitachsen zu operieren. Also sie verwenden in dem Zusammenhang eine räumliche Metapher für etwas, was unglaublich abstrakt ist. Und das ist generell einer der großen Vorteile von Visualisierungen, dass wir ausgezeichnete räumliche Gegebenheiten erkennen können. Also das ist die Evolution und hat uns sozusagen so entwickelt, dass wir mit räumlichen Daten sehr, sehr gut umgehen können. Und das ist etwas, was man für Visualisierung nutzbar macht. Das ist einer der großen Vorteile für Visualisierungen, dass man dieses wirklich ausgezeichnete räumliche Denken der Menschen, also ich sage auch wirklich räumliches Denken, es ist sozusagen nicht nur passives Wahrnehmen, sondern es ist eben auch Schlussfolgerung. Also ich kann auch räumliche Schlussfolgerungen ziehen. Und dass man das nun zwingend anwendet, dafür, dass man sehr abstrakte Dinge einfacher und leichter macht. Das ist meiner Meinung nach einer der attraktivsten Vorteile der Visualisierung und das soll man eben versuchen, genau sowas gut zu unterstützen, dass man wirklich so abstrakt sind, dass sie sehr schwer im Kopf zu schockieren sind, in eine einfache räumliche Analogie übersetzt. Und das ist eben diese Zeitachse. Das ist eine völlig einfache räumliche Analogie. Ich übersetze die Zeit in den Raum und kann dadurch leichter damit operieren und eben auch Schlussfolgerungen ziehen. Die anderen zwei die sind eben nicht so wahnsinnig wichtig, also sie können eben auch große Datenmengen überblicken und organisieren und das Interaktivität ist ein Vorteil, über den wir schon gesprochen haben. Also dass sie Interaktivität ist diese Hypothesenbildung ermöglicht und dadurch eben eine sehr wesentlich intensivere Beschäftigung mit dem Gegenstand unterstützt. Ja, ich habe das schon erwähnt mit dem Mapping. Und da ist es in einem Modell noch aufgeschlüsselt genauer. Wichtig ist, dass Sie, also ich habe das schon erwähnt, wichtig ist wirklich, dass Sie eine gute Abbildung für Ihre Daten finden. Also Sie haben sozusagen der Ausgangspunkt Ihrer Aktivitäten sind die Rohdaten, die normalerweise anfallen, das sind riesige Datenmengen, also was weiß ich, in der Psychologie kommen die häufiger Schlüssellisten daher, was weiß ich, wenn man irgendwie schaut, ich habe so fünf Vorkommen von dem Phänomen XY, und die Psychologen und Psychologinnen, die hocken sich halt dann hin und machen halt so Schlüssellisten und so. Also das wäre so ein typisches Beispiel für Rohdaten. Also eben das wie noch viel, also vor allem in einer Dissertation oder so, habe ich viel mit solchen Schlüssellisten gearbeitet. Also die Rohdaten bekommen in sehr unterschiedlichen Formen einmal daher, also eben wie gesagt auch unter Umständen so. Und die müssen Sie dann einmal übersetzen. Ich meine, es ist so, dass Rohdaten manchmal auch als Tabellen daherkommen. Also das kann passieren, wenn Sie Glück haben, dass Sie tatsächlich schon Tabellen haben. Aber wie gesagt, es ist sehr häufig auch der Fall, dass Sie Rohdaten in einer sehr groben Form, dass Sie leichte Rohdaten haben und dass Sie die überhaupt, also diese Schlüsselliste, die muss man überhaupt einmal in geeignete Zahlen, Tabellen übersetzen. Und da kann man schon einiges transformieren, also was zum Beispiel in der Psychologie auch, das habe ich schon erwähnt, dass durchaus üblich ist, sind so Geschichten wie Kategorisierung, also dass Sie einmal schon zusammenfassen und aggregieren. Also das kann Ihnen passieren, dass Sie ohnehin von diesem Schritt, von diesem Punkt zu diesem Punkt Daten schon verdichten und dass Sie sie zusammenfassen und und das sozusagen, es ist ein Problem natürlich auch immer dabei, bei diesen Aggregationsprozessen, die je weiter Sie dabei fortschreiten, umso stärker werden. Bei diesen Aggregationsprozessen verlieren Sie natürlich auch immer Informationen. Also das muss man sich dann auch überlegen, will ich diese Information überhaupt verlieren oder will ich die behalten? Also das ist eine Entscheidung, die man dann im Einzelnen treffen muss, ob das sinnvoll ist, aber dieses, bei Aggregation ist das halt so, muss man Entscheidungen treffen. Ja, da haben Sie einmal dann die Tabellen. Und dann überlegen Sie sich, also das ist ein ganz zentraler Schritt, dann überlegen Sie sich, wie Sie das, also da haben Sie noch Zahlen bei den Tabellen, bei den Tables, Und dann versuchen sie eine geeignete Visualisierung zu finden. Und das ist wirklich der zentrale Punkt, wo sie sagen, ich übersetze jetzt die Zahlen in irgendeine visuelle Form. Und da müssen sie sich dann entscheiden, was ist eine günstige und gute visuelle Form für das, was ich gerne vermitteln möchte, für die Erkenntnisse, die die Leute aus den Visualisierungen ableiten sollen. Also das würde ich sagen, ist wirklich ein ganz, ganz zentraler Punkt. Und ganz zum Schluss ist etwas, was man Group Transformation nennt, wo sie gestalten. Es ist auch nicht so gering zu schätzen, dieser Punkt, also da müssen sie müssen dann auch überlegen, wie die Visualisierung sozusagen optisch ausschaut. Also Skalierung zum Beispiel wäre, wie meine Skalen beschaffen sind. Also ob ich sehr feine Skalen habe oder sehr grobe Skalen habe, ist eine wichtige Entscheidung. Also das kann unter Umständen Erkenntnisprozesse sehr stark beeinflussen, ob die Skala sehr fein oder sehr groß ist. Wenn die Skala sehr fein ist, ist natürlich das mit der Erkennbarkeit relativ schwierig. Wenn die Skala sehr grob ist, kann ich unter Umständen. Die Dinge leichter sehen und habe keine Schwierigkeiten, das optisch zu erkennen, aber ich habe einfach die Feinheit des Details verloren. Also das muss ich auch hier im Einzelnen. Ja, und ein wichtiger Aspekt ist, generell macht es Sinn, Visualisierungen so zu gestalten, dass sie als Benutzer und Benutzerin auch Einfluss auf die Visualisierung haben. Ob die Umsetzung, also sozusagen diese Überführung der Rohdaten in Datentabellen, ob das so sinnvoll ist, das zu benutzen, bei den Visualisierungen, die ich kenne, ist das normalerweise nicht so, dass da die Benutzer und Benutzerinnen darauf Einfluss haben. Obwohl, ja, in Einzelfällen, aber es ist sozusagen generell, ist da relativ wenig Einfluss. Aber was weiß ich, was zum Beispiel Auswahl visueller Strukturen betrifft, also es gibt durchaus Visualisierungstools, wo sie aussuchen können, wie das jetzt dargestellt wird.
Bei Data Warehousing ist ja eher umgekehrt. Bei Data Warehousing, das ist der Schwerpunkt am ETL-Prozess, sprich der Extraktion, der Transformation und dem Laden. Okay. Und die Visualisierung, die tut man dann halt in irgendeinem Tool machen.
Es ist ein anderer Vorgang. Und es ist, also. Ich meine, wie gesagt, das, was ich so an Visualisierungen kenne, ist sozusagen diese Transformation von Daten, da lassen die Benutzer und Benutzerinnen nicht so gern haben. Aber wie gesagt, bei den anderen, da ist es also durchaus vollkommen sinnvoll, dass die auch Einfluss nehmen können durch Auswahl oder Gestaltung muss. So, dann ein Thema, das mir an sich sehr am Herzen liegt, das ist etwas, was speziell Psychologen und Psychologinnen sehr lieben und was von anderen Menschen nicht verstanden wird. Deswegen rede ich gerne viel und lang darüber. Es gibt unterschiedliche Datentypen. Also wenn Sie eine Zahl sehen, dann muss das nicht immer dasselbe heißen. Und das Problem ist sehr oft, dass es Daten gibt oder Zahlen gibt, die gar nicht so viel aussagen, wie man meint, dass sie aussagen. Es gibt zum Beispiel so Dinge wie nominale Daten. Da habe ich mal ein Beispiel dazu geschrieben. Also ein nominales Datum wäre zum Beispiel ein Film. Also stellen Sie sich vor eine Filmdatenbank und da haben Sie unterschiedliche Informationen in der Filmdatenbank. Sie haben den Filmtitel, Sie haben zum Beispiel so eine Art mehr oder weniger subjektive Einschätzung zum Film. Gut oder schlecht sehen, ob sie, ich weiß nicht, aggressiv sind oder ob das eher Sexfilme sind oder ich weiß nicht was. Und das Letzte wären so Dinge wie viel hat ein Film gekostet. Und das, was sie da haben, sind Daten unterschiedlicher Qualität. Und wichtig ist in dem Zusammenhang, dass Daten unterschiedlicher Qualität auch unterschiedlich behandelt werden müssen. Das ist ganz zentral. Und da ist vor allem die Abgrenzung zwischen ordinal und quantitativ von großer Bedeutung. Weil es sehr häufig so ist, also das ist etwas, was ich immer sehr traurig und sehr schade finde, es ist sehr häufig so. Also bei vielen Titeln, bei nominalen Daten, ist das zum Teil recht offensichtlich, wenn Sie einen Filmtitel haben, das ist kein quantitativer Wert. Aber es gibt sehr viele ordinale Daten, die als quantitativer Wert haben, aber kein quantitativer Wert, kein echter quantitativer Wert in Wirklichkeit sind und mit denen die Leute aber trotzdem so rechnen, wie wenn es quantitative Werte wären. Und das ist äußerst problematisch, weil da kann nichts rauskommen. Und deswegen halte ich es für außerordentlich wichtig, zwischen diesen beiden Arten der Dinge zu unterscheiden, weil sie einfach unterschiedliche Dinge damit tun können. Und also ordinale Information wäre zum Beispiel, wenn Sie irgendwie 100 Leute suchen und die entscheiden dann, was die Qualität von Filmen sind. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, es gibt über diese Abgrenzung in dem Bereich gibt es sehr viele Schwierigkeiten, aber ich würde sagen, dass solche Daten, das sind subjektive Einschätzungsdaten. Also da kann ich nicht sagen, das ist jetzt wirklich ein harter objektiver Wert. Und ordinale Daten sind, also da kann ich höchstens daraus ableiten, dass die Leute den Film XY lieber mögen, wie den Film Z oder so. Aber ich kann sozusagen viel mehr nicht darüber aussagen. Was in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, ist, dass bei ordinalen Daten die Intervalle zwischen ihren Datenpunkten nicht gleich sind. Das klingt jetzt unheimlich abstrakt, aber normalerweise, das ist, glaube ich, relativ gut verständlich, versuche ich das an Schulnoten zu erklären. Es ist so, das ist etwas, was mich eigentlich immer aufbringt, es ist so, dass Schulnoten sehr oft als quantitative Daten verwendet werden und das halte ich für unzulässig, weil sie bei Schulnoten nicht gleiche Intervalle haben. Sie kennen sicher, also das kommt auf den Lehrer oder die Lehrerin an, aber Sie kennen sicher das Phänomen in der Schule, dass dieses Intervall von 1 bis 2 wesentlich kleiner ist als das Intervall von 4 bis 5. Weil die Lehrer wesentlich spröder sind, den Leuten einen 5er zu geben. Und das macht jetzt richtig Sinn, das aufzuzeichnen. Sie haben dann sozusagen da 4 und da 5. Und diese Intervalle, 1, 3, 3, 1, 2, 2, diese Intervalle sind wesentlich kleiner, weil da sozusagen die Entscheidung wesentlich leichter zu treffen ist und dieses Intervall ist wesentlich größer. Also Sie haben da keine gleichen Intervalle und wenn Sie keine gleichen Intervalle haben, dann können Sie auf die normalstatistischen Methoden nicht anwenden. Die passen einfach nicht, wenn normale statistische Methoden davon ausgehen, also wenn Sie, oder arithmetische Operationen. Arithmetische Operationen gehen von einer gleichverteilten Zahlskala aus. Und da können Sie wirklich, also Sie können nicht jetzt anfangen, da lang zu addieren, das macht keinen Sinn, wenn Sie da addieren oder subtrahieren, weil die Skala keine gleichen Intervalle hat. Und das sind originale Daten, die geben mir nur Informationen, ob etwas besser, schlechter oder größer oder kleiner ist. Es gibt mir keine Information über den Abstand. Und das ist bei den Schulnoten meiner Meinung nach so, wie gesagt, es wird unterschiedlich gehandhabt. Es gibt viele Leute, die Schulnoten als quantitative Skala sehen. Ich würde mich dagegen verwahren. Aber im Prinzip, meiner Meinung nach, kann man nur sagen, eins ist besser als zwei. Ich kann nicht sagen, wie viel besser es wie zwei ist. Es ist auch ein Lehrer vorstellbar, der überhaupt keine Einser gibt, außer irgendeinem einzigen Super-Guru oder Superschüler oder Superschülerin, die geben einem Einser und dann ist lang nichts und dann kommt der erste Zweier. Gibt es auch. Also, sie haben einfach, das ist auch von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich, wie das gehandhabt wird, diese Skala. Das Einzige, was Sie sagen können, ist, dass 1 besser wie 2 ist. Wie viel besser wie 2 es ist, können Sie einfach nicht mehr sagen, weil das sehr subjektiv gehandhabt wird in der Schule.
Heißt das, dass man einen Notenschnitt eigentlich gewichten müsste?
Sie müssen einen Median berechnen und keinen Mittelwert.
Okay.
Also, Median ist einfach das gegebene statistische Verfahren, das da angebracht ist beim Mittelwert. Also bei der Notenskala, meiner Meinung nach. Wie gesagt, das wird unterschiedlich gesehen. Und es gibt Dinge, die noch wesentlich eindeutiger sind, aber im Prinzip sind einfach andere Verfahren, die Rücksicht darauf nehmen, dass ich nicht sagen kann, wie groß das Intervall dazwischen ist. Ja, wie gesagt, das ist unterschiedlich und mit diesen Dingen, und das müssen Sie halt auch berücksichtigen, auch bei Visualisierungen, dass sie auch nicht die, also es wird sehr häufig eben dann die Illusion erzeugt, dass diese originalen Daten quantitative Daten wären. Und das ist sehr gefährlich. Also es ist überhaupt der Umgang mit Zahlen da wird Genauigkeit sehr oft die Illusion von einer Genauigkeit vermittelt, die nicht existiert. Also in der Psychologie gibt es ja oft solche Untersuchungen, die dann auf ihr Kommastellen genau sind und glaubt, super, super Ergebnis und ich weiß ganz genau, was los ist. Und wenn Sie also mit den Skalen nicht korrekt operieren, ist einfach, kommt Ihnen ein falsches Ergebnis aus. Ja, und wie gesagt, quantitativ, man kann bei den Quantitativen kann man auch viel unterscheiden, aber quantitativ, dann können Sie dann arithmetische Operationen durchführen. Also ist klar, wenn Sie zum Beispiel, also da können Sie zum Beispiel auch so Sachen sagen wie, dass ein Film, der, ich weiß nicht, $20,000 kostet und wenn dann ein Film $40,000, sind Fantasiesummen, kostet viel mehr und ein Film kostet $40,000, dann können Sie sagen, der Film, der $40,000 kostet, ist doppelt so teuer. Das ist etwas, was Sie bei den originalen Daten nicht sagen können, dass etwas doppelt so irgendwas ist. Weil Sie eben diese arithmetischen Operationen nicht durchführen können und wie gesagt, sowas sollte man auch in Visualisierung berücksichtigen, dass manche Dinge tatsächlich ehrlich quantitativ sind und andere Dinge einfach nicht. Quantitativ, es darf nicht so getan werden, dass wir wenn die quantitativ werden. Okay, ja, Qualität des Mapping. Ich habe gesagt, das ist eines der zentralen Probleme. Ich habe es nicht geschafft, ich habe Zeit nicht den Text dahin zu entfernen. Qualität des Mapping ist wie gesagt, ein zentrales Thema, der Erfolg Ihrer Visualisierung steht und fällt damit, dass Sie wirklich ein gutes und adäquates und angemessenes Mapping für Ihre Daten finden und herauskitzeln. Und das ist, wie gesagt, das ist nicht trivial und das ist auch so, dass generell so wie mit allen anderen Design-Aspekten bei der Gestaltung von Computers, von Software-Systemen, ist es so, dass das, was Sie persönlich für gut finden und für verständlich finden, noch lange nicht auf Verständnis bei den Benutzern und Benutzerinnen treffen muss. Also das ist wirklich ein großes Problem. Sie dürfen nicht davon ausgehen, nur weil Ihnen irgendeine Realisierung besonders gut gefällt, dass die irgendwie auch kognitiv sinnvoll ist und dass die Leute dann, auch andere Leute da wirklich Erkenntnisse daraus ableiten können. Das ist eine sehr, sehr heikle Geschichte und es ist also wirklich nicht einfach, da also ein Mapping zu finden. Und ich habe schon gesagt, es ist bei der Informationsvisualisierung eine große Offenheit, sie haben einen sehr, sehr großen Gestaltungsspielraum und diesen Gestaltungsspielraum sollen sie sinnvoll nutzen können. Und da habe ich jetzt einige Beispiele von schlechten Mappings und ein Beispiel von einem etwas besseren Mapping. Was Sie hier haben, ist das heißt expressives Mapping, da geht es darum, dass das Mapping auch wirklich die Daten korrekt ausdrückt. Also es geht um den Ausdruck und dass es sozusagen die Daten unverfälscht von den Rohdaten hinüberbringen in den Visualisierungsprozess. Das ist ganz wichtig, dass Ihre Daten dürfen durch die Visualisierung nicht verfälscht werden. Ich meine, natürlich bearbeiten Sie sie, es ist ein feiner Grad, den Sie da schreiten. Sie müssen sie bearbeiten, Sie müssen zum Beispiel Applikationen in sehr vielen Fällen Applikationen machen und da müssen Sie dann schauen, also dass Sie sich dann kategorisieren. Sie können Dinge sinnvoll oder sinnlos kategorisieren. Also stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwelche Daten und dann haben Sie in der Mitte haben Sie irgendwie 5 Kategorien, wo alle Fälle drinnen sind und dann haben Sie rechts und links noch 20 Kategorien, wo überhaupt kein Fall drinnen ist. Und da muss man sich überlegen, ist das eine sinnvolle Kategorisierung? Können die Leute wirklich damit was anfangen? Und kann ich aus dem dann noch etwas ablesen, was da an Visualisierung, was da herauskommt? Also Sie sollen Bedacht darauf, den Wert darauf legen, dass Ihre Daten halbwegs unverfälscht sind. Wenn Sie irgendwo in der Mitte ein paar Kategorien haben, wo alle Fälle drinnen sind, werden Sie nichts ablesen können daraus. Und am Rand haben Sie Fälle, wo überhaupt keine, oder haben Sie Kategorien, wo fast keine Fälle drinnen sind. Also das bringt Ihnen nichts. Und das ist ein Fall von einem Mapping, das auch irreführend ist. Und zwar ist es in dem Sinn irreführend, Sie haben sozusagen da auf der Y-Achse aufgetragen Länder und das vermittelt den irrigen Eindruck, dass die in irgendeiner Form geordnet sind. Also sich größenmäßig oder so. Und das ist etwas, was man vermeiden sollte. Also man soll auf dieser Y-Achse eher Dinge auftragen, die tatsächlich in irgendeiner Form eine quantitative Ordnung haben. Aber nicht das nur kategorial, also das wäre ein nominales Länder, einzelne Länder. Es sei denn, ich habe was, was ich sage, ich kategorisiere das nach Größe, also nach geografischer Größe des Landes, oder ich kategorisiere das nach Einwohnerzahl oder so, was hier nicht der Fall ist, dann kann man das schon machen, aber ansonsten ist das sozusagen, ist das keine geordnete, das sind nominale Daten, so wie der Filmtitel oder so, wo es keine, wie auch immer geartete Ordnung gibt drin. Also es ist einfach wirklich nur einzelne unterschiedliche Fälle. Also Filmtitel können Sie auch nicht ordnen, da können Sie nicht sagen, einer ist größer oder mehr oder irgendwas, sondern sie sind einfach nur unterschiedlich. Also das sind nominale Daten, die einfach nur, wo es nur Unterschiede gibt, und das werden solche nominale Daten, die einfach nur Unterschiede machen. Also das sind, da kann man nur sagen, die sind anders, aber nicht größer, nicht kleiner, nicht mehr, nicht weniger, aber irgendetwas, wo eine Ordnung in irgendeiner Form drinnen wäre. Wie gesagt, sowas ist zu vermeiden. Sie sollen nicht den falschen Eindruck erwecken, dass irgendetwas geordnet ist, was nicht geordnet ist. Dann, Qualität des Mappings Nummer 2. Diese Sinuskurve sollte eigentlich rot sein. Effektives Mapping heißt, dass sie auch wirklich gut verstanden wird von den Leuten. Also das expressive Mapping ist eher so eine Art objektives Kriterium, dass sie drücken, sie wollen wirklich das ausdrücken, was in den Daten drinnen ist. Und das effektive Mapping bezieht sich eher auf die menschliche Informationsverarbeitung. Also sie versuchen, Visualisierungen zu finden, die von Menschen wirklich gut verarbeitet werden können. Und da haben sie zwei Darstellungen für eine Sinuskurve. Die geläufige Darstellung ist natürlich wieder hier, die wir auch wirklich gut verstehen. Aber sie können eine Sinuskurve auch so darstellen. Ist äußerst ungewöhnlich und auch schwer verständlich. Also, ich meine, das ist jetzt natürlich auch wieder ein sehr verzeichnendes Beispiel, damit das völlig sinnfällig wird, was damit gemeint wird, was damit gemeint ist. Auch da ist sozusagen im Einzelfall, im Anwendungsfall, wird es wesentlich größere Probleme damit geben, zu entscheiden, was ist wirklich ein effektives Mapping. Also, in dem Sinn ist das sehr überzeichnend, aber das sind Entscheidungen, die Sie immer treffen müssen. Wie gesagt, da ist es sehr einfach, in anderen Fällen wird es etwas schwieriger sein und wie gesagt, da macht es dann auch wirklich sehr viel Sinn, die Benutzer und Klientinnen zu fragen, ob das wirklich auch von den Menschen verstanden werden kann. So, unnatürliches und natürliches Mapping, ich meine, das sind auch, wie gesagt, das sind alles, was ich Ihnen da bringe, also durchgängig, das sind meistens sehr triviale Dinge und wenn man die so sieht, nicken alle und sagen, ja, aber das Problem ist immer im selber machen. Also ich habe schon so schreckliche Visualisierungen in irgendeiner Form grafische Gestaltungen gesehen. Und es ist so häufig, dass Leute bei grafischer Gestaltung einfach auch sich nur denken, es ist hübsch und deswegen mache ich es und nicht denken, ob irgendjemand das dann auch wirklich versteht. Also das ist wirklich, das ist auch bei Diagrammen, deswegen habe ich auch sehr viel über Diagramme geredet oder so, um ihnen das Gefühl zu geben, das muss man wirklich sinnvoll gestalten. Das ist sogar bei einfachen Dingen gibt es also schon große Probleme. Und es gibt, also ich kenne auch in der Realität, stolper ich immer wieder über Beispiele, wo die Leute auch in ganz, ganz einfachen Aspekten dann Fehler machen und Dinge machen, die in Wirklichkeit bei den Leuten dann überhaupt nicht ankommen. Und deswegen nehme ich auch diese ganz, ganz einfachen Beispiele. Und natürlich ist Mapping, wenn Sie da so diese Anordnung von Prozentzahlen haben, dann sollte das in irgendeiner Form auch im Muster rauskommen. Also Sie sollten die menschlichen Denkprozesse so unterstützen, dass die auch aus dem Muster schon erkennen können, ist das jetzt ein niedriger Prozentsatz oder ist das ein hoher Prozentsatz. Es ist jetzt belanglos und ich muss gestehen, das habe ich im Netz gefunden und ich weiß auch gar nicht, was da ausgedrückt werden soll, aber das ist halt einfach etwas, wo es in manchen Ländern der USA viel davon gibt und in anderen Ländern davon, in anderen Bundesstaaten gibt es wenig davon. Und wie gesagt, ob was wenig ist oder ob was viel ist, das sollte man im Muster bereits erkennen, wie das zum Beispiel hier gelöst ist. Also hier ist eben 0 bis 10 etwas, was eher ins Messsegment tendiert und das wird sukzessive, wird das Muster langsam dunkler. Also sie versuchen eben den Leuten sozusagen, das sehen sie, das ist etwas, wo sie dann auch wieder so Inferenzen, wo sie Schlussfolgerungen abziehen können. Also das unterstützt das Folge, unterstützt die Schlussfolgerungen überhaupt nicht, weil da müssen sie dann, es ist auch mühsam, weil sie dann immer nachschauen müssen. Also sie, es wandert, der Blick wandert dann immer von, also sie schauen sich an, wie ist das da in Tennessee, und dann müssen sie extra immer nachschauen, 15-20%, was nicht sinnfällig ist. Also es ist auch ineffizient und es hilft ihnen auch nicht, Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich werde stolpern, dass da hier tatsächlich hilft, Schlussfolgerungen zu ziehen, weil ich weiß, was hell ist, da ist wenig davon da, was auch immer es ist, und das Dunkel ist, da ist viel davon da. Das sehe ich auf einen Blick. Also da kann ich wirklich, also das sind wirklich visuelle Inferenzen, die ich erzielen kann, da kann ich dieses etwas, was an sich sonst sehr abstrakt ist, einen Prozess visuell sehr einfach und sehr klar und sehr leicht nachvollziehbar machen. So, und ganz zum Schluss, sehr interessant, Fokus und Kontext. Fokus und Kontext, das ist, was ich jetzt mache, sind auch so ein paar ausgewählte Bemerkungen zum, es geht ein bisschen durcheinander, aber es sind so ausgewählte Bemerkungen dazu, was im Rahmen von Visualisierung wichtig und spannend ist.
Das kommt bei meinem Bifokal-Tri auch vor.
Ah, sehr gut.
Ja, ja, der ist halt erst am Ende des Semesters dran.
Ja, ja. Ich zeige schon einen anderen solchen Baum.
Ja, das schaut genauso aus. Dann, ja.
Das sind so allgemeine Prinzipien, also dieses Problem Fokus und Kontext, das betrifft, also nächstes Mal möchte ich dann eine so ausgewählte, konkrete Visualisierungsmethoden darstellen, und jetzt möchte ich noch ein paar allgemeine Prinzipien in dem Zusammenhang besprechen. Und Fokus und Kontext ist so eines dieser allgemeinen Prinzipien. Ich habe schon gesagt, eines der großen Probleme bei der Visualisierung ist, dass der Bildschirm meistens zu klein, das heißt meistens ist praktisch immer zu klein, viel zu klein. Selbst wenn er so wäre, immer zu klein. Und Fokus und Kontext ist etwas, was versucht, das zu überwachen. Das ist das, was das sozusagen diese Problematik zum Ausdruck bringt. Sie wollen auf der einen Seite den Gesamtzusammenhang einer Datenmenge, Sie haben eine große, große Datenmenge, und Sie wollen wirklich den Gesamtzusammenhang darstellen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wollen Sie aber auch das Detail sichtbar machen. Weil die Leute, so, das für sich, das ist sehr wichtig, also diese ganzen Quality Tree, was ich da hier zeige, so, das sind unter anderem auch Dinge, wo ich Webseiten, also Sie haben eine riesige Website und wollen das übersichtlich darstellen, die Struktur dieser Website, mit, ich weiß nicht, hunderten von Seiten oder so, und die Leute sollen einen Eindruck davon kriegen, was können sie auf dieser Website finden. Und wie gesagt, wenn das eine sehr große Website mit hunderten von Seiten ist, ist das sehr, sehr kompliziert. Und sie wollen auf der einen Seite den Leuten vermitteln, wie die Struktur dieser Website ist, und auf der anderen Seite wollen sie aber auch den Leuten den Zugang zu einzelnen Seiten geben. Und das zu kombinieren, ist ein unheimlich komplexes Problem. Dass die Leute auf der einen Seite so einen Vorstellung haben, wie ist die Struktur, und auf der anderen Seite aber wirklich die einzelne Seite sehen können. Die Struktur, die können sie irgendwie aggregieren und grob darstellen, was weiß ich, da gibt es irgendwie, was weiß ich, ein größeres Kapitel über das Thema XY, und da gibt es ein kleineres Kapitel über das Thema Z. Das können sie machen, oder sie können irgendwie das Kapitel Z, das kleinere, können sie unter Umständen auf einer Bildschirmseite mit den einzelnen Seiten darstellen, aber wahnsinnig schwierig ist es zu kombinieren, diese Überblickssicht und die Detailsicht, und das ist dieses Fokus- und Kontextproblem. Und eine Möglichkeit, dieses Fokus- und Kontextproblem zu lösen, ist, dass man Verzerrungstechniken anwendet, das sind so Distortion Techniques, nennt man das auf Englisch. Also, Verzerrungstechnik, weiß ich nicht, ob das die korrekte Übersetzung ist, die habe ich gestern in der Nacht gebrütet, aber die korrekte Bezeichnung im Englischen ist das Distortion Techniques. Und diese Verzerrungstechnik ermöglicht es, sowohl den Fokus als auch den Kontext zu kriegen. Ob das im Einzelnen dann wirklich weiterhilft, muss man sich anschauen, aber es ist halt einfach eine Möglichkeit, das zu tun. Und der Hyperbolic, es gibt auch viele andere Möglichkeiten, wie man das machen kann, aber eine Möglichkeit ist etwas, was Hyperbolic Tree heißt, das ist so in einem Kreis angeordnet. Ich glaube, das ist die Website oder so. Und Sie fangen nochmal an, also sozusagen der Ursprungszustand ist, dass Sie den Root-Knoten in der Mitte haben. Und kreisförmig sind alle Kinder sozusagen darum angeordnet. Und die sind zunächst einmal in der Ausgangssituation, sind die gleich groß. Und dann wollen sie über irgendein bestimmtes Unterkapitel, das sie am Bildschirm sehen, das wollen sie in einer größeren Detaillierungsstufe angezeigt bekommen, fahren mit dem Cursor dann dorthin. Und die Folge davon ist, dass das, sonst, wo der Cursor nicht steht, wandert sozusagen auf die Seite ab, wird immer kleiner. Und der Bereich, wo der Cursor drauf steht, wird größer und wesentlich detaillierter. Also Sie haben sozusagen da den Bereich, der vom Cursor markiert wird, der ist Fokus, der ist stark detailliert, da sehen Sie auch wirklich genau etwas. Und alles andere verrutscht sozusagen auf der Seite, verschwindet nicht, also Sie sehen immer alles, aber es wird kleiner, proportional. Also das sind irgendwie ganz komplexe Algorithmen, die sowas produzieren können. Und die Folge davon ist eben etwas, was Hyperbolic Tree heißt. Und damit möchte ich heute Schluss machen. Ich habe eine Frage an die Leute, die jetzt in der Übung vortragen. Ich habe von einer Person, und zwar von der Frau Tina Deutscher, habe ich per E-Mail was gekriegt und sonst von niemandem. Und ich wollte jetzt nachfragen, ich habe irgendwie meine E-Mail in letzter Zeit nur sehr erratisch gelesen. Hat mir noch irgendjemand was per E-Mail geschickt oder müsste man schön schauen? Und haben Sie mir.
Hat mir früher nicht, dass ich vielleicht überhaupt habe, also das ist so dringend, dass ich es nicht mehr.
Ja, also wir können schon noch drüber sprechen, wenn Sie wollen. Ja, dann würde ich sagen, auch noch was, was ich so in 10 Minuten oder so weiter. Es ist so, dass wir 6 Leute heute haben, also wir werden relativ schnell fertig sein.
Ich glaube, das ist eben.